Deutschlandfunk. Streitkultur. Mit Christiane Florin. Guten Tag. Künstliche Intelligenz durchzieht schon jetzt unseren Alltag. Im Smartphone zum Beispiel wird sie gleich bei der Anmeldung genutzt. Streamingdienste arbeiten damit, um passende Musik- oder Filmvorschläge machen zu können. Banken erkennen Kreditkartenbetrug anhand von Nutzungsmuster ihrer Kundschaft. Auch dabei spielt künstliche Intelligenz eine Rolle. Unumstritten ist, das ist erst der Anfang. Umstritten ist, wie bei jeder technischen Neuerung, ob und wie diese Technik eingesetzt wird, zu wessen Nutzen und zu wessen Schaden. Gerade in diesen Tagen wurde wieder ein Warnschreiben veröffentlicht, um, so wörtlich, das Risiko einer Vernichtung durch künstliche Intelligenz zu verringern. Wir fragen in dieser Streitkultur zunächst einmal jedenfalls nicht nach der Vernichtung, sondern nach der Verbesserung. Verbessert künstliche Intelligenz unser Leben? Darüber diskutieren die Wissenschaftsjournalistin Manuela Lenzen und der Publizist Jörg Phil Friedrich. Manuela Lenzen hat ihren Doktortitel im Fach Philosophie gemacht. Studiert hat sie außerdem Geschichte, Soziologie, Politikwissenschaft und Ethnologie. Sie hat mehrere Bücher über künstliche Intelligenz geschrieben. Ihr neuestes heißt Der elektronische Spiegel, menschliches Denken und künstliche Intelligenz. Herzlich willkommen, Frau Lenzen.
Danke, Frau Florin.
Mit ihr diskutiert Jörg Phil Friedrich. Er hat sowohl ein Studium der Meteorologie abgeschlossen, als auch eines der Philosophie. Woran sein Herz hängt, sagt der Namenszusatz Phil. Er publiziert zu philosophischen Themen. Zuletzt erschien sein Buch Degenerierte Vernunft, künstliche Intelligenz und die Natur des Denkens. Herzlich willkommen, Herr Friedrich.
Hallo.
Einfache Frage dieser Sendung. Verbessert künstliche Intelligenz unser Leben? Herr Friedrich, Sie sind da hoffnungsvoll.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das erleben wir ja auch schon täglich, wenn wir heute zum Beispiel irgendwas übersetzen wollen im Internet mit irgendeiner Übersetzungsmaschine. Ich denke aber auch, es gibt ganz viele Möglichkeiten in der Zukunft. Denken Sie an so Arbeitsplätze wie in Callcentern. Die sind ja nicht gerade sehr angenehme Arbeitsplätze. Das ist eigentlich eine sehr schmutzige Arbeit sozusagen, wo man Menschen eigentlich rausziehen sollte. Und wenn da Chat-Systeme in nächster Zeit tätig werden, die geduldig und in Vielzahl diese Arbeit übernehmen, dann wird das sicherlich sehr positiv sein.
Frau Lenzen, was lässt Sie zweifeln?
Ich denke, in vielen Bereichen, die ja auch schon genannt wurden, wird die KI unser Leben sicherlich verbessern. Da würde ich vor allem an die Wissenschaft denken, dass da Erkenntnisse in verschiedenen Bereichen beschleunigt werden können. Aber auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass diese Technologie dazu geeignet ist, eine Verwirrung in die Welt zu bringen darüber, was jetzt eigentlich wahr ist, was fake ist, dass man Dinge immer besser generieren kann, die eben nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Wir haben da mächtige Werkzeuge und müssen entscheiden, wie wir sie verantwortungsvoll verwenden können.
Zunächst mal vielen Dank an Sie beide für diese kurzen Statements. Und wie es sich gehört, habe ich natürlich auch ChatGPT gefragt und die Antwort von einer digitalen Stimme einsprechen lassen. Man konnte zwischen verschiedenen Stimmen wählen. Ich habe mich für Stimme Bernd entschieden. Sie hören also die Antwort des Bots, vorgetragen von Bernd.
Ja, künstliche Intelligenz, KI, hat das Potenzial, unser Leben zu verbessern. Durch den Einsatz von KI können wir effizientere Lösungen für komplexe Probleme finden, medizinische Diagnosen verbessern, autonome Fahrzeuge entwickeln und den Alltag durch intelligente Assistenzsysteme erleichtern. KI ermöglicht auch Fortschritte in der Industrieautomation, der Landwirtschaft, dem Bildungswesen und vielen anderen Bereichen. Allerdings ist es wichtig, die ethischen und sozialen Auswirkungen der KI-Entwicklung zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass sie zum Wohl der Gesellschaft eingesetzt wird.
Ich hatte zuerst ChatGPT keine Längenvorgabe gemacht und erst dann gebeten, sich kürzer zu fassen. Und in der längeren Antwort waren dann schon ein paar mehr Beispiele für Anwendungen, die problematisch sind, zum Beispiel aus Gründen des Datenschutzes oder weil Arbeitsplätze verloren gehen. Ich hätte auch erwartet, dass die künstliche Intelligenz zurückfragt. Was versteht man unter Verbessern? Was ist überhaupt eine gute Einsatzmöglichkeit und was ist keine so gute? Frau Lenzen, KI ist ja ein Sammelbegriff für verschiedene Wege, Maschinen lernend zu machen. Das ist ja gar nicht eine bestimmte Technik, sondern es ist eher ein Ziel. Was ist für Sie ein guter Einsatz von KI?
Ja, tatsächlich ist die künstliche Intelligenz ein Forschungsfeld, auf dem mit ganz unterschiedlichen Ansätzen eben versucht wird, Maschinen dazu zu bringen oder Algorithmen dazu zu bringen, Probleme zu lösen. Vor allem in der Wissenschaft sind diese Verfahren sehr nützlich und da können wir auch noch sehr viel von diesen Verfahren erwarten. Wir sehen, dass durch die Digitalisierung immer mehr Daten produziert werden. Auch da sind die Algorithmen natürlich sehr hilfreich, diese Daten für uns vorzusortieren, damit wir überhaupt mit diesen Datenmengen noch zurechtkommen können und aus denen sinnvolle Informationen entnehmen können. Ja, und es gibt natürlich, wie schon genannt wurde, zahlreiche sinnvolle Verwendungen von der Meteorologie, Unwetterwarnungen, über Klassifikation von Posts in den sozialen Medien. Und wir kämen ja mit so etwas wie dem Internet überhaupt nicht mehr zurecht, wenn ich Suchmaschinen für uns die Ergebnisse in einer Weise sortieren würden, dass das, was uns mutmaßlich interessiert, relativ weit oben positioniert wird.
Und wohin geht das Geld im Moment?
Tja, das Geld. Es gibt natürlich auf der einen Seite die großen Internetkonzerne, die vor allem in den USA sitzen, aber auch in China gibt es dann natürlich große Konzerne, die sehr viel Geld investieren in die Entwicklung dieser Systeme, die sehr viele Forschende abwerben, die frisch von den Universitäten kommen, die denen sehr gute Arbeitsbedingungen bieten können, die denen tolle Forschungsumgebungen bieten können. Eine problematische Entwicklung, die man sieht, ist, dass durch diese Systeme, die einfach sehr große Datenmengen brauchen, um trainiert zu werden, diejenigen, die schon über große Datenbestände verfügen, noch immer mehr Datenbestände sammeln können. Dass also eine Konzentration sich ergibt, dass kleine Unternehmen kaum noch eine Chance haben, Produkte zu entwickeln, die tatsächlich konkurrenzfähig sind. Das muss nicht so bleiben. Es werden jetzt inzwischen ja auch immer mehr Systeme entwickelt, die mit geringeren Datenmengen auch zurechtkommen. Aber bislang sieht man eben diese Konzentrationsbewegung auf die wenigen großen Konzerne, die schon lange Daten sammeln und die entsprechenden Rechenkapazitäten auch aufbieten können.
Herr Friedrich, Sie haben vorhin das Beispiel genannt, dass KI Menschen stupide oder auch schmutzige oder lästige Arbeit abnehmen kann. Ein bisschen allgemeiner gefragt, was verstehen Sie unter einem guten Einsatz von KI?
Ja, ein guter Einsatz ist einer, der direkt einen moralischen oder gesellschaftlichen Nutzen bringt. Ich denke, bei der Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Menschen, auch bei der Verbesserung von Service, wenn wir daran denken, auch ich bleibe beim Beispiel Callcenter, wenn man da anruft und nie eine freie Leitung findet, das wird sicherlich bei einem KI-System sehr leicht durch Skalierung in den Griff zu bekommen sein. Aber auch, es gibt ja die vielen Beispiele in der Medizin, Erkennung von Gefahren. Es wurde ja auch schon als Unwetterwarnung angesprochen von Frau Lenzen. Also es richtet sich immer danach, dass ein Bedürfnis, was die Menschen schon haben, das wäre mir ganz wichtig, ein Leid, was sie schon haben, geklärt werden kann. Und dann würde ich davon sprechen, dass es ein guter Einsatz ist.
Frau Lenzen hat das Beispiel mit den Fake News genannt, ja, oder mit den Fake Bildern. Es ist ja offenbar so, dass es daran ein Interesse gibt, sowas in die Welt zu setzen. Halten Sie das für eine Kinderkrankheit oder für einen Ausdruck eines tieferen Interesses, zum Beispiel Demokratien zu destabilisieren?
Das Interesse dahinter ist sicherlich da, dass man versucht, solche Systeme einzusetzen, um Fake News zu verbreiten, um die Menschen zu verunsichern. Aber ich finde es sehr schön, dass Sie dieses Beispiel nochmal ansprechen, weil gerade an diesem Beispiel bin ich unglaublich optimistisch. Wenn Sie sich überlegen, wie viele Bilder von KI jetzt sozusagen ins Internet geschwemmt werden, die uns so stark beeindrucken. Natürlich sind die manchmal auch ganz lustig, wenn die Pferde 5 Beine haben oder der Kopf an der falschen Stelle ist. Aber wir lernen daraus eigentlich, glaube ich, sehr schnell, dass wir nichts mehr einfach nach dem Augenschein glauben können. Diese ganze Fake-News-Geschichte, man wird sicherlich wunderbar Paper produzieren können, die Fakes enthalten, die auf Quellen verweisen, die auch Fakes sind, was wir überhaupt nicht mehr nachvollziehen können, was wir ja während der Pandemie auch schon ohne KI erlebt haben. Aber ich denke, was wir jetzt gerade in einer dramatischen Geschwindigkeit alle lernen, ist, dass wir solchen einfachen Informationsschnipseln, ohne zu wissen, wo ist die Quelle, wo kommt das her, dass wir denen nicht mehr vertrauen können. Und genau da sehe ich eigentlich eher einen optimistischen Ansatz, dass wir sehr schnell viel skeptischer werden solchen Dingen gegenüber und sowas eben gerade nicht mehr glauben und uns nach anderen Dingen umschauen, wo wir dann sozusagen unser Vertrauen drauf aufbauen.
Frau Lenzen, sind Sie da auch so optimistisch, dass das unsere Erkenntnis verbessert?
Es wäre natürlich zu hoffen, dass sich das in die Richtung entwickelt, dass vielleicht auch die Qualitätsmedien wieder gestärkt werden, dass man wieder mehr Wert darauf legt, dass in diesem ganzen Durcheinander von Dingen, mit denen man umgeben wird in den sozialen Medien, ja, man wieder Wert darauf legt, dass eine Redaktion so etwas vorfiltert, die das kann und die unterscheiden kann, was fake ist und was nicht. Ob das tatsächlich so kommt und für wie viele Menschen es tatsächlich so kommen wird, ist natürlich die Frage. Es wäre sicher wünschenswert, wenn es in die Richtung ginge. Und wir haben natürlich auch schon seit langem so etwas wie Unterricht in Medienkompetenz. Wir haben dann früher in der Schule die Überschriften von, ich weiß nicht, Bild-Zeitung und Frankfurter Allgemeine verglichen. Und sowas wird man jetzt sicher updaten müssen, um die nachwachsende Generation zu informieren darüber, womit sie es da zu tun haben. Und irgendwie muss man natürlich auch die Generationen, die die Schule schon hinter sich haben, mitnehmen. Es wäre schön, wenn das gelingen würde. Ich bin da nicht ganz so optimistisch, dass es tatsächlich auch so problemlos gelingen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass doch viele sich aufs Glatteis führen lassen und nicht jeder diesen aufklärerischen Impetus hat, zu sagen, ich bin jetzt allem gegenüber kritisch und informiere mich da erstmal besonders. Man weiß ja selber, dass man dazu neigt, Dinge, die ins eigene Weltbild passen, dann eher unkritisch zu übernehmen und Dinge, die dem eigenen Weltbild widersprechen, eher kritisch zu sehen. Also man muss sich sehr stark kognitiv an die Leine nehmen und sehr kritisch mit diesen Dingen umgehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich etwas ist, was man ständig von jedem und auch von sich selbst erwarten kann.
Ich glaube, wenn die Leute gerade in der praktischen Erfahrung, gerade die jungen Leute, wenn die merken, wie leicht sie sozusagen zum Beispiel eine Hausarbeit mit Hilfe von KI erzeugen können, ohne da selber Kraft reingesteckt zu haben, wie leicht sie ein Foto faken können, das wird sich ja ganz selbstverständlich ergeben, dass sie dann auch, wenn jemand sagt, du guck mal, das könnte ja auch ein Fake sein, gerade weil wir hier so überrascht sind über dieses Bild oder über diese Information, werden sie diese Möglichkeit einfach viel schneller haben. Ich glaube, da sind wir, vielleicht sogar die Schule wird da vielleicht sogar langsamer sein als die jungen Leute, die das einfach durch die Praxis sozusagen erwerben.
Das heißt, man muss erst was verschlimmern. Ja, man muss erst den Papst in der dicken Daunenjacke künstlich generieren. Alle berichten darüber und sagen, guck mal, Fashion Week im Vatikan. Und danach heißt es, oh, war nur ein Fake und daraus hat man was gelernt. Also erst verschlimmern, um es dann zu verbessern.
Ja, Sie kennen
ist aber
dieses,
ja eigentlich ein Umweg, ne, wenn wir vorher darüber gesprochen haben, dass wir irgendwie Zeit sparen und uns auf Wesentliches konzentrieren könnten.
Ja, aber ich glaube, wir sind jetzt hier über so einen kritischen Punkt gekommen, wo man sich einfach sagt, alles, was ich sehe, was ich einfach so nur sehe, das ist eigentlich fragwürdig geworden. Und ich glaube, das wird helfen. Hölderlin hat doch diesen berühmten Spruch schon gesagt, wo aber Gefahr ist, wächst das Retten da auch. Und ich glaube, das werden wir hier genau erleben.
Sie hören die Sendung Streitkultur im Deutschlandfunk zu der Frage, wird künstliche Intelligenz unser Leben verbessern? Darüber diskutieren die Wissenschaftsjournalistin Manuela Lenzen und der Publizist Jörg Phil Friedrich. Frau Lenzen, ich glaube, Sie wollten gerade noch was erwidern.
Es geht ja auch nicht nur um die Bilder. Also ich glaube, wir unterschätzen vielleicht noch ein bisschen die Menge an Durcheinander, die diese Systeme in die Welt setzen werden. Ich habe jetzt schon von zwei Bibliothekarinnen unabhängig voneinander gehört, dass Menschen tatsächlich in die Bibliothek kommen und Dinge bestellen wollen, die es nicht gibt, die diese Systeme erfunden haben. Also die erfinden ja zu den überzeugend klingenden Texten, die sie generieren, durchaus auch gleich die Quellen mit, einschließlich der Autoren und der Document Identification Nummern. Ich glaube, dass wir uns noch nicht recht klar machen, in welchem Durcheinander wir da versinken werden. Vielleicht gibt es dann wirklich Gegenbewegungen, dass sowas wie persönliche Bekanntschaften wieder viel wichtiger werden, dass wir wieder zu den Salons zurückkehren, wo man dann wirklich persönlich miteinander spricht und so etwas wieder hochschätzt und eben wirklich zu den Qualitätsmedien. Trotzdem denke ich, dass das vielleicht auch ein Bereich sein wird, in dem sich die Gebildeten noch stärker von denen absetzen werden, die sich darum nicht so bemühen. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir da nicht wirklich in einem großen Wust an Durcheinander versinken werden, das uns erstmal eine Menge Arbeit macht. Das ist ja auch immer die Frage, wie verwendet man jetzt solche Systeme? Eigentlich sind die was für Fachleute. Das ist eigentlich nichts für Schüler, die damit ihre Hausaufgaben machen oder für Studierende, die damit ihre Arbeiten machen, sondern eigentlich ist es was für Leute, die entscheiden können, ob das, was da steht, richtig ist oder nicht. Und natürlich werden sie anders verwendet, weil man ja auch Zeit sparen will. Und,
weil ein Markt dafür da ist. Also wer reguliert jetzt eigentlich, was wie genutzt wird? Im Moment scheint es doch das Publikums- oder das Nutzerinteresse zu sein.
Ja, die Universitäten diskutieren natürlich jetzt sehr stark darüber, wie das Prüfungswesen sich verändern müsste. An den Schulen bekomme ich das auch mit, dass da immer mal wieder Verdachtsfälle auftauchen von Lehrern, die sagen, na, das ist aber erstaunlich, dass da jetzt so ein perfekter Text abgeliefert wird. Also da wird sich viel verändern. Was die KI insgesamt angeht, ist ja gerade auf europäischer Ebene der sogenannte AI Act in der Verhandlung, ein großes Regelwerk, das versucht, Risikoklassen von Algorithmen zu definieren und also Algorithmen, die eine stärkere Regulierung haben, erfahren müssen, von Algorithmen zu unterscheiden, die vielleicht einfach nur technische Dinge machen, Signale verbessern und die man jetzt nicht großartig regulieren muss. Und darum wird ja gerade gerungen. Da sagen Unternehmen und aber auch Forschende, reguliert es nicht zu stark, sonst kommen wir nicht weiter mit der Entwicklung. Andere sagen, wenn man vom Datenschutz her kommt, muss die Regulierung noch viel stärker sein. Also die gesetzliche Regulierung, der Prozess ist gerade in Europa gerade ein großes Thema.
Herr Friedrich, halten Sie es für wünschenswert, dass so eine Kategorie wie Gemeinwohl dort hineinkäme, dass nicht alles dem Markt und eben dem Marktinteresse von Unternehmen überlassen wird?
Ja, ich habe ein Problem mit dem Begriff Gemeinwohl, der ist sehr, sehr schwierig. Aber ich denke natürlich, moralische Normen und Werte der Gemeinschaft, die haben eine ganz große Rolle zu spielen. Ich denke nur, da ist nichts Neues dran durch die KI. Also mit Fake News müssen wir uns schon länger beschäftigen, mit Betrugsversuchen, mit Plagiatsversuchen müssen wir uns schon länger beschäftigen. Da ist KI zwar ein neues Werkzeug, aber kein neues Problem. Regulierung von KI, erstens wird das viel zu lange dauern, bis da irgendwas reguliert ist. Aber Regulierung von KI ist sozusagen das setzt an der falschen Stelle an. Wir müssen uns mit den Themen selbst beschäftigen. Wenn Sie das Thema Prüfungen ansprechen, Prüfungsleistungen, dann müssen wir fragen, warum sind die Prüfungen heute so formalisiert geworden? Warum sind sie so textbasiert geworden, dass einfach Schriftstücke abgeliefert werden und als eine Leistung sozusagen interpretiert werden, ohne dass die nochmal im Normalfall nochmal ernsthaft auf Eigenständigkeit und auf wirklich geistige Urheberschaft durch den, der die abliefert, geprüft wird.
Selbst ChatGPT hat ja in der Antwort, die da diese Stimme vorgelesen hat, gesagt, es sollte berücksichtigt werden, dass diese Entwicklung zum Wohl der Gesellschaft eingesetzt wird. Frau Lenzen, wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas, auch wenn jetzt Herr Friedrich das Wort Gemeinwohl nicht gerne hört, aber dass diese Überlegung zum Wohl der Gesellschaft, der Gemeinschaft eingesetzt wird, dass diese Überlegung tatsächlich in der Entwicklung eine Rolle spielt?
Tja, ich bin mir nicht sicher, wie weit sich das durchsetzen wird. Bisher sieht man, dass die Regulierung, wie Herr Friedrich ja schon sagte, eher langsam vonstatten geht und dass sich sehr viel über den Markt regelt, dass also viele dieser Systeme vor allem verwendet werden, um ja, Kunden zu durchleuchten, um Werbung geschickter platzieren zu können, vielleicht auch um politische Botschaften geschickter platzieren zu können. Auf der anderen Seite gibt es eine große Open-Source-Bewegung, dass also Programme offen zur Verfügung gestellt werden, dass alle Menschen sie oder dass diejenigen, die was davon verstehen, sich diese betrachten können, die weiterentwickeln können, sodass auch geklärt ist, was da tatsächlich vor sich geht. Und ich würde hoffen, dass sich in dem Bereich viel entwickelt, dass also Systeme auf der einen Seite kleiner werden, nicht mehr so stark abhängig sind von riesen Datenmengen und riesen Rechenzentren. Und dass dadurch ja auch kleinere Communities, auch kleinere Bewegungen, Bürgerrechtsbewegungen in der Lage sind, solche Systeme auch weiterzuentwickeln und ein Auge auf diese Systeme zu haben.
Wenn wir in die Arbeitswelt schauen, ich nehme jetzt mal einen Bereich, Gesundheitsbereich, Pflege, dann gibt es ja durchaus die Hoffnung, dass künstliche Intelligenz Routinetätigkeiten übernehmen kann. Sagen wir mal Essen bringen oder Essen abräumen, Betten beziehen. Und dass dann die Menschen, also die Pflegekräfte, mehr Zeit verbringen können mit Gesprächen, mit intensiverer Zuwendung zu den Patienten und Patientinnen. Ist das realistisch?
Also bei diesem Beispiel bin ich ganz skeptisch und da sehe ich tatsächlich dann wiederum eine Gefahr, eine ganz reale Gefahr, dass wir zu sehr auf Technik setzen. Das hat ja Frau Lenzen auch in ihrem Buch so schön beschrieben, um das mal nebenbei zu sagen. Und im Fall der Pflege ist es meiner Meinung nach, also da finde ich einen ganz interessanten Aspekt. Es gab vor einigen Jahren eine Studie, wo gefragt wurde, wo ist denn die menschliche Kommunikation am stärksten, die wirklich menschliche Kommunikation mit Patienten im Palliativbereich. Und da stellte sich heraus, dass die tatsächlich menschliche Kommunikation zwischen den Pflegekräften und den Patienten genau in der Situation stattfindet, wo diese Routinearbeit erledigt wird. Da sagt plötzlich dann die Patientin, wer gießt eigentlich meine Tomaten im Garten? Und dieses Beispiel, das hat sich so bei mir eingeprägt. Und ich glaube, es wäre ganz falsch, wenn wir da jetzt Pflegeroboter einsetzen, die diese Frage überhaupt nicht verstehen, ja, und die dafür überhaupt nicht geeignet sind, da angemessen drauf zu reagieren. Also hier würde ich wirklich ganz stark, immer wenn es an den Menschen selbst geht, gerade an den leidenden Menschen geht, ganz stark davor warnen, KI einzusetzen.
Aber wenn ich nicht gleichzeitig das Bett machen muss oder das Essen abräumen muss, habe ich ja vielleicht Zeit für eine andere, intensivere Art der Zuwendung, der Kommunikation.
Ja, aber das Interessante an dieser Studie war, dass genau das nicht passiert, sondern dass genau in dieser Situation, wo sozusagen die Arbeit wirklich eine rein technische ist, da überhaupt so ein Austausch möglich wird, so eine menschliche Beziehung, die nicht passiert zwischen dem Patienten und der Ärztin und nicht passiert zwischen der Patientin und sogar dem Seelsorger zum Beispiel. Also fand ich einen ganz interessanten Aspekt und muss ich sagen, wenn ich mir da eine KI vorstelle, die dann auch noch diese Arbeit sozusagen übernimmt, dann sehe ich da schwarz. Ich meine, ich sehe es auch im Praktischen natürlich noch nicht so bald. So einen Schutzstrumpf anziehen, das wird eine KI solange wie ich lebe, gar nicht können. Insofern.
Frau Lenzen, ist das so mit dem Schutzstrumpf?
Ja, also die ganze praktische Arbeit am Menschen, das können die Systeme nicht. Also ein Roboter, der tatsächlich eine Person füttert oder wäscht oder verbindet, das ist noch nicht in Sicht, längst nicht in Sicht. Man kann sich vorstellen, dass ein Wägelchen reinfährt und das Tablett dann neben dem Bett platziert, sowas in der Art schon. Aber dass wirklich am Menschen gearbeitet wird, das ist noch gar nicht vorstellbar. Auch das Bett beziehen ist eigentlich so nicht vorstellbar. Ja, also zum einen ist es technisch schwierig und zum anderen ist immer so dieser Gedanke, wenn dann die KI das Pflegepersonal von irgendwelchen Tätigkeiten entlastet, dann haben die Pflegenden mehr Zeit für Gespräche. Faktisch sieht es ja so aus, dass die dann eben andere Tätigkeiten machen müssen und dann doch wieder keine Zeit für Gespräche übrig bleibt. Es ist ja nicht so, als würde das alles nicht unternommen, um menschliche Arbeitskraft einzusparen. Menschliche Arbeitskraft ist ja in ganz vielen Bereichen nun mal der erstrangige Kostentreiber. Diese Technologie dient in großen Teilen auch dazu, menschliche Arbeitskraft einzusparen, um eben Produktionsprozesse billiger zu machen, aller Art, sei es in der Industrieproduktion, wo man dann sagt, okay, überhaupt nur mit solchen Dingen kann der Industriestandort Deutschland überhaupt konkurrenzfähig bleiben oder der Industriestandort Europa. Und es geht natürlich bis hin zu Hotels, wo man sich dann nur noch am Bildschirm ein- und aussteckt und mit niemandem mehr spricht. Und im Pflegebereich wird es ganz extrem. Aber ich halte es für sehr optimistisch zu glauben, dass man dann einfach Pflegende oder andere Menschen losschickt und dafür bezahlt, dass sie sich neben die Patientinnen und Patienten setzen und mit denen einfach sprechen und andere menschlich wichtige Dinge tun, sondern die werden dann einfach eingespart.
Also billiger.
Und am Ende passiert das, was Herr Friedrich sagte, man sieht einfach weniger Menschen.
Billiger, aber nicht besser, meinen Sie. Wenn wir jetzt mal auf diese Erklärung schauen, die in diesen Tagen erschienen ist, es gibt aber auch schon ältere, wo sogar die Chefs von führenden KI-Unternehmen davor warnen, wo Wörter fallen wie Vernichtung oder wo ein Moratorium für diese Technik gefordert wird. Wie erklären Sie sich das, dass gerade diejenigen, die da mitentwickeln, davor warnen, dass es eben den Zustand nicht bessert, dass es nicht sehr vielen Menschen praktisch hilft, sondern dass es den Zustand unserer Welt, um es pauschal zu sagen, eher verschlimmert? Warum machen die das?
Ich bin davon auch sehr irritiert, muss ich sagen, von diesen Dingen. Ich habe im Moment, zumal diese Erklärung ja auf einem sehr allgemeinen Niveau formuliert ist und in der Erklärung jedenfalls überhaupt nicht klar gemacht wird, soweit wie ich sie gesehen habe, wo sie eigentlich das Problem sehen. Ich sehe hier einen ganz klaren Interessenskampf und zwar weniger bei den paar Leuten, die irgendwie auch mal ein Unternehmen mitgegründet haben, sondern auch bei den Leuten, die Forschungsprogramme aufsetzen wollen. Wir dürfen nicht vergessen, dass es in unserer Gesellschaft leider so ist, dass man mit Warnungen vor großen Katastrophen, das ist natürlich sehr berechtigt beim Klimawandel, um das gleich dazu zu sagen, aber mit Warnungen vor großen Katastrophen kann man Aufmerksamkeit erzeugen und kann sozusagen Forschungsprogramme auf den Weg bringen. Ich würde also auch annehmen, dass da solche Interessen im Spiel sind, Aufmerksamkeit und auch Ressourcen für solche Forschungsprogramme zu generieren. Das ist jetzt gerade ein guter Moment. Es ist gerade so eine große Irritation, was KI betrifft. Also da ordne ich das im Moment ein, muss ich sagen.
Frau Lenzen, nur ein Marketing-Gag?
Ja, ich glaube, die Forschenden und auch die Unternehmer und Unternehmerinnen haben sich ja schon ein bisschen den Schreck gekriegt, wie schnell diese Entwicklung jetzt läuft und sehen natürlich, dass es so ein Wettrennen gibt, wo vielleicht auch die Schnelligkeit vor Qualitätsprüfung geht. Was ich ein bisschen problematisch finde, ist, dass diese ja sehr allgemein gehaltenen und sehr undifferenzierten Äußerungen eigentlich aufsetzen auf so eine ältere Geschichte, nämlich auf diese klassische Geschichte, die die Menschen sich seit 2500 Jahren erzählen von den künstlichen Menschen, die sich selbstständig machen und die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Darum geht's eigentlich nicht. Es geht darum, dass wir jetzt mächtige Werkzeuge haben, mit denen Menschen gute und schlimme Dinge tun können. Aber das wird eigentlich nicht so deutlich gesagt, sondern es wird so ein bisschen immer diese Furcht geschürt, als hätten wir es da jetzt mit einem Gegenüber, mit einem Subjekt zu tun, das eigene Interessen hat, das etwas will, das uns irgendwie vernichten will und das wir jetzt deshalb einhegen müssen. Dann bieten sich natürlich auch gleich die Vertreter der großen Konzerne als diejenigen an, die das dann schaffen können, diese Systeme dann einzuhegen. Ich würde mir wünschen, dass ein bisschen deutlicher gesagt wird, dass es hier wirklich darum geht, was Menschen mit mächtigen Werkzeugen machen, und zwar mit Werkzeugen, von denen man nicht unbedingt genau wissen kann, zu welchen Ergebnissen ihr Einsatz führt. Das ist das Problem an der Sache.
Damit sind wir schon am Schluss dieser Sendung. Frau Lenzen, hat Jörg Friedrich Sie ein bisschen mit seinem Optimismus anstecken können?
Ich finde diese Technik auch faszinierend. Also ich bin auch nicht nur pessimistisch, was diese Technologie angeht. Ich denke nur, man muss sich bewusst machen, womit wir es hier zu tun haben. Und diese Technik ist in vielen Bereichen einfach sehr stark dazu geeignet, uns darüber zu verwirren, womit wir es zu tun haben, weil wir sie automatisch viel stärker, als es berechtigt wäre, an den Menschen heranrücken und sie sehr stark vermenschlichen und sie dadurch falsch einschätzen, sie unterschätzen, zugleich aber auch überschätzen. Und da müssen wir einfach zu einer realistischen Einschätzung dessen kommen, womit wir es da zu tun haben.
Herr Friedrich, welches Argument von Frau Lenzen hat Sie skeptischer werden lassen, als Sie es am Anfang waren?
Ja, gerade das, was Frau Lenzen jetzt auch nochmal wiederholt hat, ist natürlich tatsächlich ein wichtiger Punkt, dass wir sozusagen in eine Verwirrung geraten und dass unklar ist, womit wir es zu tun haben. Und das, was Frau Lenzen auch gerade zuvor gesagt hatte, dieses Thema, dass da ein ein Strohmann sozusagen aufgebaut wird, dieser selbstständigen, starken künstlichen Intelligenz, die eigene Ziele verfolgt, dass das natürlich tatsächlich ein Instrument sein kann in den falschen Händen, das sozusagen auch diktatorische Tendenzen hat, weil man dann sozusagen Leute auch einschüchtern kann darüber. Das ist sicherlich ein interessanter Aspekt.
Ja, Manuela Lenzen und Jörg Friedrich denken weiter über künstliche Intelligenz nach und beide Bücher, die sie geschrieben haben, sind natürlich auch eine Auseinandersetzung mit der menschlichen Intelligenz und mit der Komplexität dieser menschlichen Intelligenz, mit Verstehen, Wahrnehmen, mit Sinnesempfindungen und Gefühlen, all dem, was die KI vielleicht noch nicht so drauf hat. Wir haben diese Sendung am Mittwochvormittag aufgezeichnet. Ich danke den beiden Diskutierenden. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich danke Ihnen fürs innere Mitstreiten. Ich bin Christiane Florin und hier im Deutschlandfunk geht's jetzt weiter mit Kultur heute.